Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen in diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wie verbreitet ist Antisemitismus unter Musliminnen und Muslimen in Deutschland? Wir blicken auf den Stand der Studien dazu. Außerdem schauen wir nach Lützerath. Den Ort gibt es nicht mehr, den Aktivismus aber sehr wohl. Zum Beispiel von der christlichen Initiative Die Kirchen im Dorf lassen. Und wir besuchen, deutlich weiter entfernt als das Rheinische Revier, einen Tempel in Südindien, in dem mit Asche und Blüten Leben und Tod gefeiert wird. Die Berliner Polizei verbot kürzlich zwei pro-palästinensische Demonstrationen. Begründung, es seien antisemitische Vorfälle zu erwarten. Tatsächlich sind bei solchen Kundgebungen oft judenfeindliche Parolen zu hören, bis hin zu Vernichtungswünschen. Antisemitismus ist weit verbreitet, auch wenn Politikerinnen und Politiker immer bekunden, er habe keinen Platz in Deutschland. Judenhass hat viele Facetten. Er kann als Kapitalismuskritik daherkommen, als Kritik an Israel, als Verharmlosung der Shoah. Ob Menschen mit Migrationshintergrund besonders empfänglich für Judenfeindlichkeit sind und welche Rolle die islamische Religion dabei spielt, diesen Fragen ist Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin nachgegangen. Sie hat gestern den Stand der Wissenschaft präsentiert, also vorliegende Studien ausgewertet. Meine Kollegin Luise Sammann war dabei. Frau Sammann, gibt es einen Zusammenhang zwischen islamischer Religion und Antisemitismus?
Also das ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten, diese Frage zu beantworten. Und zwar, weil die Religionszugehörigkeit in vielen Studien gar nicht eigen erfasst wird und wir eben nicht sagen können, dass jeder Migrant, jeder arabische oder türkische Migrant zum Beispiel automatisch als Muslim gelten kann. Das ist vielleicht auch wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, weil das ja in der öffentlichen Debatte auch oft wirklich durcheinander geht. Das ist also schwer zu sagen, aber ja, ich würde trotzdem wagen, ein Ja zu sagen. Zumindest einige der Studien, die es so gibt und die gestern auch da zitiert wurden, die zeigen, dass muslimische Befragte insgesamt beim klassischen Antisemitismus jedenfalls höhere Zustimmungswerte aufweisen.
Was bedeutet klassischer Antisemitismus?
Da geht es vor allem um so Behauptungen wie, Juden hätten zu viel Einfluss, sie wären alle reich und so weiter. Eine Studie vom American Jewish Committee aus dem vergangenen Jahr, die zeigt das ganz gut. Da stimmten 49% der Befragten, die sich selbst eben als Muslime definierten, der Aussage zu, dass Juden zu viel Macht in der Wirtschaft hätten. Und für die Gesamtbevölkerung in Deutschland lag der Wert bei 23%, also auch durchaus hoch natürlich, aber doch deutlich niedriger als unter den Muslimen.
Vom klassischen Antisemitismus wird in der Forschung der Sekundärantisemitismus unterschieden. Das meint zum Beispiel die Relativierung der Shoah. Welche Erkenntnisse gibt es dazu?
Genau, also da geht es speziell eben um die Ressentiments, die im Kontext der Erinnerung an den Nationalsozialismus sichtbar werden. Auch zum Beispiel, wenn Leute vehement immer einen Schlussstrich unter die Vergangenheit fordern, weil man es ja langsam nicht mehr hören könnte oder gar weil die Juden aus der Geschichte Profit schlagen würden. Das sind so typische Beispiele für diesen sekundären Antisemitismus. Und der ist bei Menschen mit Migrationshintergrund und damit auch bei Muslimen tatsächlich geringer ausgeprägt, weil sie weniger familiäre und gesellschaftliche Verbindungen zum Holocaust haben und vielleicht nicht diesen Abwehrreflex, den Menschen mit hiesiger Familiengeschichte dann vielleicht entwickeln. Aber wie gesagt, beim sogenannten klassischen Antisemitismus, da kommen die meisten Studien schon durchaus zu alarmierenden Ergebnissen.
Und wie ist diese klassische Judenfeindlichkeit zu erklären?
Also das sind viele Faktoren, die da zusammenwirken und sicherlich nicht nur religiöse, das muss man auf jeden Fall betonen. Eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel die regionale Herkunft der Person. Wir wissen, dass auch bei Christen in der Region Mittlerer Osten, Nordafrika, die MENA-Region, dass da die Zustimmungswerte zu antisemitischen Aussagen auch bei Christen deutlich höher sind als bei Christen in anderen Regionen. Also da scheint eben diese Religionszugehörigkeit nicht entscheidend zu sein, sondern die Regionszugehörigkeit. Und genauso wichtig ist auch die Zeit, also wenn wir jetzt wieder von den Menschen hier in Deutschland sprechen, die jemand schon in Deutschland gelebt hat. Also selbst Eingewanderte, die vielleicht auch noch stark von den Diskursen in ihren Heimatländern geprägt sind, die zeigen deutlich höhere Zustimmungswerte zu antisemitischen Thesen als jetzt Menschen, die schon länger hier leben, vielleicht auch hier zur Schule gegangen sind. Ein letzter Punkt da vielleicht noch ist die Grundeinstellung. Interessanterweise unterschied sich die Haltung gegenüber Juden von konservativ-autoritär eingestuften Migranten gar nicht so sehr von der von AfD-Wählern. Also da wäre der sogenannte Wertekanon eigentlich entscheidender als die Religiosität.
Also die autoritäre Orientierung. Kann man aber sagen, dass mehr Religiosität auch zu mehr Antisemitismus führt, was Muslime betrifft?
Nein, das kann man eigentlich so pauschal nicht sagen. Ich kann auch 5-mal am Tag in der Moschee beten und jedes Jahr nach Mekka pilgern, aber absolut frei von antisemitischem Gedankengut sein. Wichtig ist da die Auslegung, welcher Schule ich vielleicht auch folge. Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismus vom Zentrum der Antisemitismusforschung der TU Berlin, die sagte gestern in ihrem Vortrag dazu, entscheidend ist beim Thema Religiosität das wie viel und nicht das was. Entschuldigung, falsch rum. Nicht das wie viel, sondern das was.
Das was, ja. Die Studienlage ist ambivalent, aber die öffentliche Meinung über Muslime wird durch die Bilder der eingangs erwähnten Demonstrationen geprägt. Wie lässt sich darüber berichten, ohne zu verharmlosen, aber auch ohne zu verallgemeinern?
Ja, das ist wirklich die große Herausforderung, vor der wir ja auch immer wieder stehen. Die Demonstration am Karsamstag, bei der in Berlin-Neukölln offen antisemitische Slogans skandiert wurden, die lässt sich natürlich durch nichts entschuldigen. Das darf auch auf keinen Fall passieren. Allerdings muss man schon beachten, dass es da ja um eine verhältnismäßig kleine Gruppe doch ging. Also es waren knapp 300 Menschen, die dann aber dafür sorgen, dass wir in Deutschland über die Muslime insgesamt debattieren, was wir ja anders nicht über die Christen tun, wenn dort Einzelne zum Beispiel ausscheren. Also da scheint schon etwas zu passieren und dessen müssen wir uns, glaube ich, bewusst sein. Das hat vielleicht auch etwas mit einem Abwehrreflex der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun, der da sichtbar wird. Denn gerade die sogenannte Mitte, das sagen Experten immer wieder, die will das Thema Antisemitismus, das ja nachweislich in allen Gruppen und Schichten stark verbreitet ist, nicht so richtig als ihr Problem annehmen, sondern zeigt dann eben gern mit dem Finger auf die Muslime, auf die Migranten oder eben auch die Nazis. Aber es ist nicht unser Problem dann gefühlt. Hm. Das ist es aber natürlich sehr wohl.
Ja, aber auch wenn es nur eine Minderheit ist, dann stellt sich ja die Frage, was kann man dagegen tun? Gibt es spezifische Strategien dagegen? Wurde dazu gestern auch was gesagt?
Ja, es ganz spezifisch vielleicht nicht, aber es wurde immer wieder betont, dass es eben diese Balance irgendwie her muss. Also auf der einen Seite auf keinen Fall verharmlosen, auf keinen Fall wegschauen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht verallgemeinern. Die Muslime, die gibt es genauso wenig wie die Christen oder eben die Juden, darauf immer hinzuweisen und auch darauf, dass wir es eben letztendlich mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun haben, dass wir auch gesamtgesellschaftlich lösen müssen, dass wir nicht wegschieben können. Das ist sicherlich wichtig, neben aller nötigen Klarheit und Konsequenz.
Aber wenn von der Gesellschaft die Rede ist, wenn sozusagen die Gesellschaft schuld ist, dann fühlt sich ja erfahrungsgemäß niemand wirklich angesprochen. Gibt es eine Diskussion darüber in der muslimischen Community?
Also ich würde aus meinen Beobachtungen so der letzten Monate und Jahre sagen, da ist etwas im Entstehen. Es gibt zunehmend auch muslimische Stimmen, die sagen, wir müssen dieses Problem Antisemitismus innerhalb unserer Communities, auch in den Moscheen, aktiver angehen. Wir können uns nicht da rausziehen, wir können uns nicht darauf ausruhen, immer zu sagen, das sind Einzelfälle oder es ist eben ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Alhambra-Gesellschaft, die fällt mir da zum Beispiel ein, als ein Akteur, der das Thema immer wieder auf die Tagesordnung holt. Aber insgesamt sind das sicherlich noch zu wenige Stimmen, die auch mehr Unterstützung bräuchten. Und da kann man auch die großen muslimischen Verbände sicherlich zu Recht kritisieren, also dass die das Thema Antisemitismus unter Muslimen zu selten thematisieren.
Mit Luise Sammann habe ich darüber gesprochen, wie weit Antisemitismus unter Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland verbreitet ist. Den gesamten Bericht, über den wir gesprochen haben, können Sie auf der Homepage www.mediendienst-integrations.de nachlesen. Musik Moment ist Berlin das Zentrum des Klimaschutzaktivismus. Vor einigen Wochen schaute die Republik noch auf Lützerath, einen Weiler im rheinischen Braunkohlerevier, der für den Kohleabbau weichen musste. Zu jenen Gruppen, die vergeblich für den Erhalt des Ortes kämpften, gehört die christliche Initiative Die Kirchen im Dorf lassen. Sie setzt sich für Klimagerechtigkeit ein, aber auch sehr konkret für bedrohte Kirchengebäude. Aufgeben kommt nicht in Frage, auch wenn viele Kirchen im Dorf der Kohle geopfert wurden. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat nachgeschaut, was die Aktivistinnen und Aktivisten jetzt tun.
Wir haben den Kreuzweg, den wir am Karfreitag gemacht haben, reduziert auf 7 Stationen, wie es im Mittelalter auch war, und die Stationen relativ frei gewählt. Und diese Station ist Jesus wird zum Tod verurteilt.
Anselm Meyer-Anz steht auf einer Landstraße am Rand eines sich weit erstreckenden Feldes im rheinischen Revier. Es windet stark. Vor ihm steht ein hüfthohes gelbes Holzkreuz.
Und diese Kreuzwegstation, die passt brillant zu der Draufsicht auf das, was da vom Horizont verschwunden ist.
Meyer-Anz deutet auf einen riesigen Schaufelradbagger, der sich am hinteren Ende des Feldes dreht. Ungefähr an der Stelle, an der noch im Januar die kleine Ortschaft Lützerath stand. Inzwischen ist der Weiler den Baggern von RWE gewichen. Es war der letzte Ort am Tagebau Garzweiler II, der abgerissen wurde. Dafür werden 5 andere Dörfer erhalten und Nordrhein-Westfalen steigt 2030 aus der Verstromung der Braunkohle aus. Für Meyer-Anz ist das ein fauler Kompromiss. Er setzt die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen in Nordrhein-Westfalen mit Pontius Pilatus in Beziehung, der Jesus für seinen eigenen Machterhalt zu Tode verurteilt habe.
Und das verbindet sich wunderbar zu dieser Geschichte, wo der Anführer Jesus einer sozialen Bewegung, die nichts will, als ein bisschen mehr Innerlichkeit, die anknüpft an spirituelle Bewegungen ihrer Zeit, die aber auch kompromisslos für Gerechtigkeit eintritt. Dann, als er den Neubauers, Reuls, Laschets ihrer Zeit in den Weg kommt, wo er dann mal eben zum Tode verurteilt wird und man lässt sich ein Waschbecken reichen und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld.
Meyer-Anz ist Teil der Gruppe Kirchen im Dorf lassen, kurz KIDL, einer losen Vereinigung von christlichen Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die sich unter anderem gegen den Abriss von Lützerath eingesetzt haben.
Bonum est confidere in Domino.
Die Gruppe veranstaltet seit rund 3 Jahren immer wieder Gottesdienste an der Abbruchkante des Tagebaus, in Lützerath oder an anderen Orten im rheinischen Revier. Viele Videos der Gottesdienste sind auf YouTube zu sehen, wie dieses vom August 2020.
Glaubt einfach mit uns ans Wunder. Also Wunder passieren ja. Und für mich ist so dieses, dass wir alle zusammen hier stehen und diese Gemeinschaft sich ergeben hat. Und wenn wir noch schaffen, alle an dieses Wunder zu glauben, dann, glaube ich, passiert es auch. Und dann wird eben, wie Lutz gerade gesagt hat, die Dörfer vielleicht nicht im See versinken, sondern alle einfach stehen bleiben. Also ich würde einfach alle aufrufen, glaubt zusammen mit uns an Wunder.
In dem See, der nach dem Tagebau in den Gruben entstehen soll. Zu den Gottesdiensten von Kirchen im Dorf lassen kommen rund 40 Personen regelmäßig, sagt Meyer-Anz. Zum Kernteam gehören ungefähr 10 Menschen. Ursprünglich hat KIDL sich für Kirchen im rheinischen Revier eingesetzt, die für die Braunkohleförderung eingerissen hätten werden sollen. Einige dieser Kirchen sollen jetzt durch den Kompromiss zwischen der Landesregierung und RWE erhalten werden. Was aus ihnen wird, ist aber noch unklar. Sie gehören bereits RWE. Inzwischen gehört aber auch der Kampf gegen den Klimawandel zur DNA der Gruppe. In den vergangenen Monaten hatte sich ihr Engagement vor allem auf Lützerath fokussiert. Mit einer Mahnwache protestierten sie gegen den Abriss. Außerdem hatte die Gruppe dort auf dem Grundriss einer ehemaligen Kapelle unter einem großen Baum die sogenannte Eibenkapelle eingerichtet.
Das war ein panreligiöser Ort,
erinnert sich Meyer-Anz. So stand dort zum Beispiel das sogenannte Gorlebener Kreuz, das auf einem Kreuzweg für die Schöpfung über 400 Kilometer aus Niedersachsen nach Lützerath getragen wurde. Aber auch eine Buddha-Figur, eine Ikone der Mutter Gottes und ein Kreuz, das in Regenbogenfarben angemalt war.
Wenn man es mal mit Johann Baptist Metz sagt, Religion ist Unterbrechung. Und zwar überall, also nicht nur im Christentum. Das ist das, wo der normale Tagesablauf durcheinander kommt, wo alles das Sichtbare durcheinander kommt, wo das Unsichtbare hereinbricht in unser Leben, dann war da all das zusammengetragen, was Menschen im Kontext von Lützerath als religiös empfunden haben und da sichtbar machen wollten.
So hat Meyer Ans auch den christlichen Protest wahrgenommen, als eine friedliche Unterbrechung. Beispielsweise, wenn die Demonstrierenden als Auseinandersetzungen mit der Polizei drohten, Dietrich Bonhoeffers von guten Mächten sangen.
Wenn man dieses Lied singt, oder es gibt andere Lieder wie diesen Taizé-Kanon, bleibet hier und wachet mit mir, dann kann man Angst überwinden und kann getragen von, muss ja nicht nur christliche Spiritualität sein, dann kann man mit der Unterstützung dessen, was unsichtbar ist, Bonhoeffer spricht von den guten Mächten, sich dafür einsetzen, dass die Welt ein bisschen besser wird.
Obwohl mit Lützerath sowohl die Eibenkapelle als auch die Mahnwache verschwunden sind, will Kiedel mit seinen Aktionen weitermachen, erzählt Meyer Ans, während er den Kreuzweg entlang geht.
Mit der Räumung von Lützerath, die für uns alle sehr schmerzhaft war, hat natürlich ein bisschen die Bewegung hier ihren physischen Ort verloren. Aber dann sind wir wieder bei der Religion. Lützerath ist nicht verschwunden, Lützerath ist unsichtbar geworden.
Wie genau und von wo aus ihr Protest gegen die Klimapolitik nun weitergehen soll, diskutiert die Gruppe gerade noch. Aber Meyer Ans ist entschlossen, weiterzumachen.
Ich glaube, dass wir dazu beitragen können, auch wenn nur 40 Menschen zu unseren Gottesdiensten kommen, dass wir dazu beitragen können, dass sich die Menschen hier im reichen Westeuropa darauf besinnen, dass man mit weniger glücklicher werden kann und dass wir diese Energie nicht brauchen.
Sagt er und zeigt in Richtung Tagebau.
Das soll immer wieder gesagt werden. Das darf nicht von der Tagesordnung gestrichen werden.
Wunderglaube an der Abbruchkante. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager berichtet über die Initiative Kirchen im Dorf lassen im Rheinischen Revier. Wer an die Wiedergeburt glaubt, muss sich mit dem Tod nicht so intensiv beschäftigen. Das könnte man meinen, denn das Leben geht ja immer weiter. Doch Sie ahnen es, genau das stimmt nicht. Spiritualität setzt das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit voraus in allen Religionen. Der Hinduismus zum Beispiel kennt viele Rituale, die das Leben feiern, die das nächste Leben feiern und an die Sterblichkeit erinnern. Unsere Autorin Bettina Weitz war bei einem Ritual für Gott Shiva dabei, dem Gott für Leben und Tod, und sie hat einen Tempel in der südindischen Metropole Chennai besucht.
In der Säulenhalle eines Tempels direkt am Strand hat ein kleiner Männerchor Platz genommen. Alle im Schneidersitz, in Lendenschürzen, die Oberkörper nackt. Sie singen Verse aus den Veden. Das sind jahrtausende alte Texte in der Sanskrit-Sprache. Einer der Sänger ist R. Ram.
The joy that I get out of Vedas, I would never get of chasing after a job or a position. Never would.
Die Freude, die mir die Veden bringen, kriege ich nie aus einem Job. Ein Karrieresprung gibt einen Rausch, der hält ein Jahr an, dann nutzt er sich ab. Aber dieser vedische Gesang, ich mache das jetzt seit 7 Jahren und ich möchte bloß noch mehr und noch mehr davon lernen. Was ich jetzt schon weiß, ist weniger als eine Nadelspitze. Aber was ich noch lernen muss, ist der Eiffelturm. Not even the tip of the needle. And what I have to learn is the Eiffel Tower.
Im Allerheiligsten hantieren Priester mit Girlanden, Feuer, Wasser und vielem mehr. Die Klänge und Düfte mischen sich mit denen des Meeres. Rauch lässt die Sterne verschwimmen. Eine einzigartige Atmosphäre, Blumenfülle und Asche. Gott Shiva steht für Leben, aber auch für Tod. Den Tod nennt auch Magesh Padmanabhan als einen Grund dafür, dass er heute in den Tempel gekommen ist. Und zwar mit seinem Enkel auf dem Arm.
Why? Because all of the human beings are one day death.
Alle Menschen sterben eines Tages und wir können dann nicht mehr bei unseren Enkeln sein. Also müssen wir jede Hilfe, die wir ihnen geben können, vorher zukommen lassen, wenn sie noch ganz klein sind. Ich hatte es schwer. Heute geht es mir gut. Der Grund? Ich habe Selbstvertrauen. Den Glauben, es wird schon. Es ist der Glaube an Gott.
Diesen Glauben möchte er seinem Enkel vermitteln. Dabei ist er noch ein Baby. Doch Magesh Padmanabhan ist überzeugt.
Auch wenn er das Ganze noch nicht versteht, er sieht alles, er hört die Veden und nach 10, 20, 30 Jahren kann er dann selbst zum Tempel gehen.
Der klassischen Sanskrit-Literatur zufolge nimmt die Beschäftigung mit Glaubensdingen im Lauf des Lebens zu. Von 4 Phasen des Lebens ist die Rede. In den ersten beiden, als Schüler und Haushälter, hat man wenig Zeit dafür, erklärt Chorsänger R. Ram.
What we call the grihastha ashrama, got married, and then you know what happens to a man.
In der Phase als Haushälter habe ich geheiratet. Und dann weiß man ja, was mit einem Mann passiert. Es kamen Kinder und mein Job war eine eifersüchtige Liebhaberin. 16 bis 18 Stunden Arbeit pro Tag, 6 Tage die Woche oder 7. Ja, es hat mich an die Spitze geführt.
Er habe eine Firma geleitet, ein privates Gaskraftwerk in Indien aufgebaut. Es war ein 350-Millionen-Dollar-Projekt, das erste seiner Art unter indischer Leitung, fasst er seine Karriere zusammen.
Aber an der Spitze ist es sehr einsam. Und dann ist mir klar geworden, was für ein Depp ich war, als ich etwas nachgejagt bin, das nicht von Dauer ist. Denn wenn ich in Rente gehe, ist alles weg. Dann bist du so gut wie jeder andere auf der Straße.
Um die 30 Jahre alt war er, als ihm diese Erkenntnis kam, erinnert er sich. Und dass zur gleichen Zeit sein erstes Kind geboren wurde.
Mein Sohn war angekommen. Da wurde mir klar, dass ich etwas tun sollte, um langsam aber sicher in Richtung Erlösung zu gehen. Nicht in den Himmel, denn von dort kommt man wieder zurück auf diese verdammte Erde, sondern die komplette Erlösung, das Einswerden mit Gott.
And you merge with him.
Der Weg zur Erlösung erstreckt sich nach R. Rams Vorstellung über viele Wiedergeburten. Er erfolgt aber analog auch im Lauf jedes einzelnen Lebens. Auf die Phasen des Schülers und des Haushälters folgt laut klassischer Sanskrit-Lehre als dritte die des Waldmenschen. Der zieht sich aus dem Alltagsgeschäft zurück, symbolisch in den Wald, steht aber noch für gute Ratschläge zur Verfügung.
Die Phase des Waldmenschen ist die Vorbereitung dafür, sich von den Fesseln zu lösen. Was bindet mich an der Erde fest? Alles, was physisch ist. Alle Materie.
R. Ram sagt, er selbst sei aber noch in der Phase davor verfangen, der des Haushälters.
And I will remain in Grihastha primarily because my parents are still alive.
Vor allem deshalb, weil meine Eltern noch leben und ich habe die Verantwortung, sie zu pflegen. Eigentlich bin ich bereit zu gehen. Ich habe alles getan, was ich im Leben tun muss. Und ich bitte morgens und abends, bitte nimm mich zu deinen Lotusfüßen. Ich will nicht mehr auf die Erde zurück. Ich weiß, dahin werde ich noch nicht kommen. Es wird noch mehr Geburten von mir geben. Andere Leute sind weit, weit vor mir, spirituell gesehen. Aber ich bemühe mich, wenigstens 2 Sprossen auf der Leiter aufzusteigen. Wenn nicht mehr.
But I'm making my efforts to go at least 2 steps up the ladder, if not more.
Die 4. und letzte Phase eines Erdenlebens ist laut der sanskritischen Lehre die des Entsagers. Der zieht sich komplett von irdischen Angelegenheiten zurück. Magesh Padmanabhan, der Opa mit dem Enkel auf dem Arm, drückt es in Zahlen aus. Demnach wächst der Glaube und die Beschäftigung mit dem Tod und Erlösung analog zu den Lebensjahren. Mit 25 Jahren sind es 25%, mit 85 85%. Und irgendwann werden es 100% sein, sagt er.
Das große Geld aufgeben, um spirituell zu wachsen. Bettina Weitz tauchte in ein hinduistisches Ritual ein. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz. Auch da ist Klimaschutz ein Thema, allerdings ohne Gebet und Kreuzweg. Meine Kollegin Jule Reimer stellt bezahlbare Heizungen vor. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.